Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute kommt aus Markus Kapitel 1, die Verse 1 bis 15. Ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen, um gemeinsam Gottes Wort zu lesen. Markus Kapitel 1, die Verse 1 bis 15. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in dem Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seine Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und sogleich trieb ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist Gottes irrtumsloses und unfehlbares Wort. Es kehrt nie leer zurück, sondern bewirkt das, wozu er es auch aussendet. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das, was wir gelesen haben, war der Anfang des Evangeliums, wie Markus es uns erzählt. Das ist das kürzeste der Evangelien, der vier Evangelien, die wir haben. Und Markus ist auch sehr schnell in seiner Erzählung, wie auch dieses Evangelium auch die Ereignisse vom Leben Jesus Christus erzählt. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, wegen der Zielgruppe, die er im Blick hat, an dem er auch dieses Evangelium geschrieben hat. Die ursprüngliche Zielgruppe waren nämlich Christen, die in Rom lebten und in größtenteils Italien sich befanden. Diese Christen lebten zur Zeit des Kaisers Nero, unter dessen Herrschaft die Christen eine offene Verfolgung im großen Stil erlebten. Da war eventuell ein kurzes Evangelium sehr passend, da sie vielleicht nie wussten, ob sie ein Treffen schnell auseinanderbrechen müssten. Und wenn sie so viel wie möglich von den wichtigen Wahrheiten hören, wäre das gut, dass sie das mitnehmen konnten. Diese Christen versammelten sich in den Katakomben. Das waren unterirdische, in weichem Stein gehauene Grabstätte mit Nischen und Gängen. Sie lebten in Furcht und standen vor der Versuchung, ihren Glauben zu leugnen, um ihr Leben zu retten. Sie wurden, wie einigen vielleicht bekannt ist, von Nero auf grausame Art und Weise hingerichtet. Ihre Körper wurden als Fackeln verwendet, um sein Grundstück zu beleuchten, oder sie wurden den wilden Tieren in der Arena hingegeben als Sportschau für die Bevölkerung. Markus schreibt also dieses Evangelium an den Christen, die in der realen Situation standen, ihr Leben für wertvoller zu erachten, statt treu zu Jesus zu stehen. Und er will sie ermutigen, nicht ihren Glauben aufzugeben. Und das macht er, indem er ihnen daran erinnert, wer Jesus ist. Immer wieder wird diese Frage auftauchen im Markus-Evangelium: Wer ist dieser? Und es werden verschiedene Gruppen durch das Evangelium hindurch ein Bekenntnis ablegen, wer dieser Jesus ist. Aber die Christen damals sollten durch diese Frage nicht ins Zweifel geraten, sondern mit den gewählten Ereignissen, die Markus erzählt, sollte seine Macht zum Vorschein kommen und sie daran erinnern, dass er ihr König ist. Man könnte sagen, er sagt den Christen, ihr lebt jetzt unter einem König, der nach eurem Leben trachtet. Aber erinnert euch, wer der wahre König ist und dass er euer König ist. Wir leben momentan in Deutschland in einer Zeit, wo wir noch nicht uns fürchten müssen wegen unseres Glaubens. Wir dürfen es frei ausleben. Jedoch steht jeder von uns tagtäglich in der Versuchung, unseren Glauben aufzugeben, wegen der Verfolgung subtilerer Art. Vielleicht ausgeschlossen zu werden aus einer Freundesgruppe. Vielleicht die Arbeit zu verlieren, aufgrund unseres Glaubens, dass wir in einem Geschäft vielleicht nicht mitmachen, das unehrlich ist. Aber auch von dem Feind und die Sünde und das Leid, mit dem wir konfrontiert werden. Weißt du in diesen Momenten, wer dein König ist? Das Volk Israel, zur Zeit, wo diese Ereignisse stattfanden, litten unter der Herrschaft der Römer. Und sie hofften auf einen Messias, der die befreien wird aus dieser Herrschaft. Aber als er kam, erkannten sie ihn nicht, weil er auf eine ganz andere Art und Weise sie retten würde, als sie es gedacht hatten. Daher lautet das Thema der Predigt heute: Weißt du, wer dein König ist? Wir wollen uns drei Dinge über ihn anschauen. Erstens, er ist der offenbarte Gott. Zweitens, er ist die Erfüllung der Hoffnung. Und drittens, er ist ein mitleidender Mittler. Zum ersten Punkt, dein König ist der offenbarte Gott. Markus fängt mit einem sehr starken Bekenntnis sein Evangelium an, über wer Jesus Christus ist. Die Identität von Jesus Christus wird unmissverständlich, klar und deutlich bezeugt. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Mit anderen Worten, Jesus, der Christus, ist der Sohn Gottes. Christus bedeutet im Griechischen das, was Messias im Hebräischen bedeutet, nämlich der Gesalbte. Wenn jemand gesalbt wurde, also wo Öl aus seinem Kopf gegossen wurde von einem Priester, dann war das offizielle Zeichen dafür, dass er von Gott auserwählt war, um eine spezifische Aufgabe zu erfüllen. Und auch wenn es im Volk Israel im Alten Testament viele Könige gab, die gesalbt wurden, ist Jesus der Gesalbte. Der Begriff Messias bezeichnet einen spezifischen gesalbten König. Dieser König war der, auf dem das Volk gewartet und gehofft hat, dass er sie befreien wird. Jesus ist aber nicht nur Christus, der Messias, ein Mensch mit einer spezifischen Aufgabe und einem Amt, sondern er ist der Sohn Gottes. Und das wird in unserem Abschnitt dreimal deutlich, in Vers 1, 3 und 11. In Vers 1 wird Gottes Sohn als Titel verwendet. Dieser Titel baut Markus im Verlauf seines Evangeliums bis zum Höhepunkt, wo der römische Hauptmann bei der Kreuzung bezeugt, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn, auf. Dieser Titel stand für die Juden im engen Zusammenhang mit dem Messias, den sie erwarteten, oder den König, den sie erwarteten. Und das lesen wir in Beispielen, verschiedenen Abschnitten im Alten Testament, zum Beispiel in 2. Samuel 7, die Verse 13 bis 14. Und hier schließt Gott einen Bund mit David und er sagt, ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Oder in Psalm 2, 7, wo es um die einzige Herrschaft geht, wo es Sicherheit gibt, heißt es, ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Beide Male wird Herrschaft oder König mit dem Sohn verbunden und es ist der Vater, der das spricht. In Vers 3 zitiert Markus aus Malachi Kapitel 3, Vers 1. Jedoch passt Markus dieses Zitat aus Malachi der Situation und der Person Jesu an. In Malachi heißt es nämlich, Und es ist Gott, der hier spricht: Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Markus aber schreibt, wenn ihr liest: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. In Malachi heißt es vor mir, während Markus schreibt vor dir. Durch diesen Unterschied, durch dieses Wechseln von wem, wer angesprochen wird, drückt Markus deutlich aus, dass Jesus Christus Gott ist. Denn Markus ist klar die Rede von Jesus, für den der Weg bereitet wird. Während Malachi, wie gesagt, Gott spricht. Jedoch die klarste Stelle, wo die Gottheit Christi deutlich wird, ist in Vers 11. Johannes tauft Jesus und wo Jesus aus dem Wasser hinaufsteigt, sah er den Himmel sich teilen und der Geist Gottes auf ihn herabkommen wie eine Taube. Und eine Stimme aus dem Himmel sagt: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das ist Gott der Vater, der spricht, und es ist Gott der Geist, der auf ihn herabkommt. Und Jesus ist als Sohn Gottes die dritte Person der Dreieinigkeit. Und somit wird deutlich hier bei der Taufe, dass der dreieine Gott gekommen ist, um uns, um sein Volk zu retten. Es ist ein Werk des dreieinen Gottes und dieser Gott offenbart sich in Jesus Christus. Es ist so grundlegend wichtig, dass wir erkennen und Gottes Wort auch glauben, dass Jesus Christus Gott ist. Wenn er es nicht wäre, dann ist er nicht besser als irgendein anderer König, der behauptet, irgendwie Freiheit zu schenken. Dann wäre er nicht besser als die Sünden und die Versuchungen, die meinen, uns Freiheit zu geben, aber es nicht können. Nein, er muss Gott sein, weil die Freiheit, nach der wir uns eigentlich sehnen, mit einem Problem zu tun hat, das viel tiefer in uns steckt. Wir müssen freikommen von der Schuld, die uns anhaftet, weil wir gegen Gott rebelliert haben. Und nur Gott selbst kann uns von dieser Schuld freisprechen. Aber dafür muss jemand die Schuld, die gegen Gott stattgefunden hat, bezahlen. Und weil Gott ewig ist und so herrlich ist, ist die Strafe eine ewige. Und so eine Strafe kann kein Mensch tragen. Das ganze Evangelium handelt darum, dass jemand für uns eintritt, um diese Strafe für uns zu tragen. Und dieser jemand wurde schon Adam und Eva verheißen. Er war die Hoffnung für die Menschen. Und somit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Dein König ist die Erfüllung der Hoffnung. Markus scheint mitten in die Geschichte einzuspringen. Er geht gar nicht auf die Geschichte der Geburt Jesu Christi ein. Im Gegensatz dazu ist Lukas sehr ausführlich und berichtet sogar von der Empfängnis und von der Geburt Johannes des Täufers, weil er alles genau der Reihe nach erzählen wollte, wie es von Anfang an Augenzeugen gesehen hatten. Johannes beschreibt die Geburt Jesu im Blick auf das große Ganze und die geistliche Bedeutung und zieht mit den Worten: Im Anfang war das Wort, die Parallele zur Schöpfung. Er beschreibt Jesus als existent vor der Schöpfung. Matthäus beginnt mit dem Geschlechtsregister Jesu und zieht damit die Verbindung zu Abraham und David. Er zeigt, dass Jesus vom königlichen Geschlecht stammt und der Messias ist. Interessant ist jedoch, dass Markus seine Erzählung ebenfalls als den Anfang des Evangeliums bezeichnet. Wir könnten Markus fragen: Ja, Markus, ist die Menschwerdung von Jesus Christus nicht Teil des Evangeliums? Warum fängst du mit Johannes dem Täufer und der Taufe von Jesus an, statt von der Geburt von Jesus Christus zu erzählen? Aber wie gesagt, es scheint nur so, als ob er da beginnt, wo er beginnt. Weil nämlich die Zitate in Vers 2, die helfen uns zu verstehen, dass das nicht der Fall ist. Wenn Markus schreibt, dass dies der Anfang des Evangeliums ist und diese Aussage direkt mit den Zitaten aus dem Alten Testament verknüpft, dann will er damit zum Ausdruck bringen, dass der Anfang des Evangeliums nicht mit der Geburt Jesu beginnt, sondern bereits mit der Verheißung und Prophezeiungen, die Gott seinem Volk im Alten Testament gegeben hat, begonnen hat. Der erste Teil des Zitates ist eine Zusammensetzung von 2. Mose 23, 20 und Malachi 3, 1. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht, der deinen Weg bereiten wird. Und der zweite Teil, die Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade, stammt aus Jesaja Kapitel 40, Vers 3. Mit diesen drei Zitaten drückt Markus also aus. Dieses Evangelium handelt von Jesus, dem König, von dem im gesamten Alten Testament die Rede ist. Von Mose bis Malachi. Aber dieser König wird den Leidensweg gehen, so wie Jesaja es beschreibt. Er ist die Erfüllung dieser Verheißungen. Nach diesen Zitaten fährt Markus direkt weiter und berichtet von Johannes dem Täufer, dass er in die Wüste auftrat und zwei Dinge tat. Er predigte und taufte. Er predigte die Taufe der Buße und führte diese dann auch durch. Und das ganze jüdische Land ging zu ihm, um getauft zu werden. Aber warum würden sich die Menschen von irgendeinem komischen Prediger in der Wüste taufen lassen? Die Menschen taten es, weil sie sich, wie Johannes es predigte, auf den Tag vorbereiteten, an dem Gott sich seinem Volk zuwenden würde. Sie bereiteten sich auf den Tag des Herrn vor, auf sein Kommen. Sie wollten sich auf den Messias vorbereiten. Aber was war an dieser Predigt und an dieser Taufe so besonders, dass sie ausgerechnet jetzt sich vorbereiten, ausgerechnet jetzt sich aus den Städten machen in Scharen und in die Wüste gehen, um von einem komisch bekleideten Mann mit einer komischen Ernährung sich taufen zu lassen? Von allem, was Markus uns hätte erzählen können, entscheidet es sich, uns zu erzählen, nicht was Johannes predigt, sondern was er anhat. Und es war das, was Johannes trug, das die Menschen dazu führte, dass sie sich taufen ließen. Und das, was sie sahen, weil das, was sie sahen, war nichts Fremdes für sie, sondern ihre Hoffnung wurde durch das, was sie sahen, angefacht, dass jetzt es vielleicht soweit ist, dass der Tag des Herrn bald kommt. Er war nämlich mit Kamelhaaren bekleidet und trug einen ledernen Gürtel. Und wir denken heute in einer Kultur, wo wir mit Gucci, Prada oder Hugo Boss bekannte Leute oder berühmte Leute sehen, was hat das jetzt hier zu bedeuten? Wenn jemand Berühmtes oder Bekanntes oder Bedeutendes kommt, dann soll er ja auch so angezogen sein. Diese Beschreibung von Johannes sollte den Zuhörern damals ebenso wie uns heute helfen, eine wichtige Verbindung zu schließen. Und damit ging eine weitere Prophezeiung in Erfüllung. In Malachi am Ende von Kapitel 3, wo auch das Zitat von vorhin kam, lesen wir in Vers 23 Folgendes. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Aber was hat Elia mit Johannes und seiner Kleidung zu tun? Und das hatten wir in der Schriftlesung heute gehört, in 2. Könige 1, Vers 8. Und der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und der König sprach, siehe, es ist Elia, der Tisbiter. Die Art also, wie Johannes sich kleidete, war so, wie Elia sich gekleidet hatte. Das ist so, als würdest du jemand auf der Straße sehen, der einen engen blauen Anzug trägt und einen roten Mantel und ein großes S auf seiner Brust. Was würdest du denken? Superman. Also diese Verbindung herzustellen nur aus Grund der Kleidung, die er trug. Also mit dem Auftreten vor Johannes wird deutlich, dass der letzte Tag bald anbrechen wird. Johannes als Wegbereiter macht seine Aufgabe hervorragend. Er nimmt nicht den Ruhm auf sich, sondern er weist auf die Erhabenheit und Bedeutung von dem König hin, der die Hoffnung ist, auf die das Volk schon sehr lange gewartet hat. Das lesen wir in Vers 7. Und er predigte und sagte, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich, dem die Riemen seiner Sandalen gebückt zu lösen, ich nicht wert bin. Damals hatten die Leute keine Socken oder geschlossene Schuhe, wie wir es heute haben. Und daher, wenn sie liefen, sammelte sich oft der Staub an ihre Füßen und haftete das dran. Und wenn die Menschen an ein Haus gingen, und dann haben sie dann ihre Sandalen ausgezogen und ihre Füße gewaschen. Und diejenigen, die Diener hatten, denen wurden die Füße gewaschen. Aber sonst machten es die Leute selbst. Es war keine angesehene Aufgabe, jemanden anders die Füße zu waschen. Ich denke, die wenigsten von uns würden freiwillig jemanden an unseren Füßen lassen, um zum Beispiel unsere Socken auszuziehen. Johannes sagt hier, ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Selbst wenn ich mich zur niedrigsten Aufgabe beugen würde, wäre das kein Dienst genug für diesen kommenden König. Johannes sagt noch, dass der, der nach ihm kommt, stärker ist als er, denn er hat mit Wasser getauft. Aber der nach ihm kommt, wird mit dem Heiligen Geist taufen, wie wir es in Vers 8 lesen. Die Taufe mit Wasser war und ist kein magischer Akt, der die Sünden wegwäscht, sondern es ist nur ein symbolischer Akt. Aber das äußere Waschen war nicht genug. Sie brauchten eine innere Reinigung. Es war nicht stark genug, um in das Innerste ihrer Seelen und Herzen einzudringen und sie von der Sünde, von der Verdorbenheit da drin zu reinigen. Das ist etwas, das nur Gott machen kann. Das ist etwas, das der Heilige Geist macht. Ich weiß nicht, wie du zu Jesus stehst und wie du ihn siehst. Ist er nur eine Stecknadel, die du trägst? Siehst du ihn vielleicht als deinen besten Kumpel oder einen Hilfeguru, zu dem du rennst, wenn es dir schlecht geht und du Hilfe brauchst? Oder siehst du ihn als dein König? Ich hoffe auch, dass dir bewusst ist, in welcher Zeit du lebst. Erkennst du die Zeichen der Zeit, wie die Menschen damals es erkannten? Du lebst in der Zeit, wo noch Gnade zu erlangen ist. Gott ist gnädig und schenkt Zeit zur Umkehr. Eine Umkehr, zu der er selbst aufgerufen hat. Er ist die Erfüllung der Hoffnung. Und das ist er, weil er wahrer Gott und wahrer Mensch ist und somit ein perfekter Mittler für uns. Und somit kommen wir zum dritten Punkt. Dein König ist ein mitleidender Mittler. Dass Jesus der Mittler ist, beginnt schon mit seinem Kommen und Menschwerdung. Aber er ist nicht ein Mittler, der sich diese Aufgabe als zu niedrig für sich befindet. Er ist nicht wie ein Anwalt, der vielleicht in den größten Firmen arbeitet, der täglich mit Fällen zu tun hat, wo es um Milliarden von Euro geht. Er wird von Klienten zu den schicksten Restaurants eingeladen und er hat ein Büro in den Wolkenkratzer mit einem herrlichen Blick, aber dann irgendwie einen Fall bekommt, wo er eine ältere Dame, die ihm nicht mehr als eine Tasse Tee anbieten kann, irgendwie helfen soll, ihr Grundstücksrecht zu behalten. Und er will das nicht unbedingt tun, er tut es widerwillig, er würde gern diese Aufgabe jemanden anders delegieren, aber er macht es nur, weil sein Vorgesetzter es als persönliches Anliegen ihm beauftragt hatte. Nein, Jesus ist nicht so. Er nimmt diese Aufgabe als Mittler mit seinem vollen Menschsein an. In unserer Erzählung kam Jesus, um von Johannes getauft zu werden. Markus erwähnt es nur in 3 Versen, gar nicht ausführlich. Und dann geht er direkt weiter mit Vers 12 und 13, in denen erzählt wird, wie der Geist Jesus in die Wüste treibt und er versucht wurde. Markus erzählt nicht die Einzelheiten, außer eine Nebenbemerkung über wilde Tiere und Engel. Er fährt dann direkt weiter in Vers 14 und 15, wo es um die Verhaftung von Johannes geht und das öffentliche Auftreten verkünden von Jesus. mit diesem schnellen Ablauf wichtige Momente in Jesu, im Leben von Jesus, will Markus uns darauf hinweisen, worum es Jesus ging, als er Mensch wurde. Und das wird durch sein öffentliches Auftreten deutlich. Es geht Jesus darum, sich mit denen zu identifizieren, für die er als Mittler einsteht. Und das sehen wir in seiner Taufe und in seiner Versuchung. Die große Frage nämlich bei der Taufe ist, warum musste Jesus, der sinnlos war, sich taufen lassen? Die Taufe war nichts Neues, das sich Johannes ausgedacht hatte. Er hat das Rad nicht neu erfunden und sich irgendein neues Ritual ausgedacht, um seine Verkündigung besonders zu machen. Die Taufe war eine gängige Praxis im jüdischen Volk. Jeder, der nicht als Jude geboren wurde, sondern aus einem anderen Volk oder Land kam und sich dem Volk anschließen wollte, also Teil des Volkes leben wollte, musste sich zuerst taufen. Da die heidnischen Völker als unrein galten, war die Taufe ein Zeichen der Reinigung. Wenn es Männer waren, wurden sie dann anschließend beschnitten. Ein Jude selbst musste sich jedoch nicht taufen lassen. Bei ihnen galt die Beschneidung am achten Tag und dann gab es verschiedene Opfer und Waschungen, durch das sie sich wieder rituell rein befinden konnten. Für die Juden war die Taufe etwas für die Sündhaften, für die Heiden, die da draußen sind und zu unserem Volk dann dazugehören wollen. Aber das war nichts für sie. Das, was die Predigt der Taufe zur Buße der Vergebung der Sünden und die Taufe an sich besonders machte, war, dass Johannes alle mit einbezogen hat. Sowohl die Heiden als auch die Juden mussten sich taufen lassen, um sich für den Messias vorzubereiten. Der Grund, warum Jesus getauft werden musste, ist nicht, dass er von Sünden sich reinwäscht. Er hat dadurch zum Ausdruck gebracht, ich identifiziere mich mit meinem Volk. Ich identifiziere mich mit meinem Volk so sehr, dass ich in das Wasser steige, das symbolisch ihre Sünden abwäscht und sie somit auf mich nehme. Und danach kam die Stimme vom Himmel, die Stimme, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist ähnlich wie damals, als Gott nach der Erschaffung der Menschen sagte, es ist sehr gut. Er hat es nicht zu Menschen direkt gesagt, aber er hat sie gut geschaffen. Das ist der gleiche Ausgangspunkt für Christus. Er ist der zweite Adam. Seit dem Sündenfall gab es keinen Menschen, über dem Gott diese Worte aussprechen konnte. An dir habe ich wohlgefallen. Aber jetzt mit Jesus, der Mensch ist und weil er sein geliebter Sohn ist und wie Adam vor dem Sündenfall ohne Sünde ist, kann er diese Worte über ihn aussprechen. Und danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste getrieben. Dieses Motiv der Wüste zieht sich schon seit Vers 3 durch. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Johannes predigte und taufte in der Wüste. Und die Menschen gingen von den Städten hinaus und wurden von ihm getauft. Nun wird Jesus in die Wüste geführt. Die Verse 12 und 13 wollen sicher gehen, dass wir das nicht verpassen. Es wird irgendwie wiederholt zweimal, dass er in die Wüste geführt wurde, in die Wüste ging. Mit diesem Wüstenmotiv greift Markus nicht nur einige Geschichten, Aspekte aus dem Leben des Volkes Gottes auf, sondern macht auch eine theologische Wahrheit deutlich. Weil nämlich nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, wurden sie aus dem Garten Eden vertrieben. Und somit befindet sich die ganze Menschheit seitdem in der Wüste. Und das Volk Gottes musste aufgrund seines Unglaubens eine 40-jährige Wüstenwanderung antreten, statt ins verheißene Land einzuziehen, wo es mit Milch und Honig floss. Was wird durch diese Ereignisse deutlich? Die Sünde führt zum Tod. Durch unsere Sünden sind wir vom Leben abgeschnitten. Das ist die theologische Wahrheit, die Markus hier zu vermitteln sucht. Garten ist gleich Leben, Wüste ist gleich Tod. Die Menschen mussten ihre Städte verlassen, in denen sie vermeintlich Leben hatten, und in die Wüste gehen. Dort sollte ihnen ihr Zustand bewusst werden. und dann im Angesicht ihrer tote Werke, Herzen und Leben bekennen, dass sie eine Reinigung von ihrer Sünden nötig hatten. Und darum ging Jesus in die Wüste, um sich mit seinem Volk auch in dieser Hinsicht zu identifizieren. Dort wurde er versucht, aber diesmal waren die Umstände ganz anders. Adam wurde im Garten versucht, wo es einen Überfluss an Nahrung gab und in Harmonie mit den Tieren lebte. Jesus hingegen, wie hier deutlich wird, in der Wüste, umgeben von wilden Tieren. Während das Volk während der 40-jährigen Wüstenwanderung jeden Morgen mit Manna versorgt wurde, hatte Jesus, der die 40 Jahre symbolisch durch 40 Tage in der Wüste darstellt, nichts zu essen. Der König ist gekommen, um sich seinem Volk anzunehmen und sich mit ihnen zu identifizieren und für sie das zu erfüllen, was sie von sich aus nicht erfüllen konnten. Das ist das Evangelium. Und für viele Menschen ist das ein Paradox, denn normalerweise dienen ja die Knechte dem König und identifizieren sich mit ihm, weil sie ihm angehören. Aber hier erniedrigt sich der König und identifiziert sich mit seinem Volk. Und darum spricht auch Jesus: Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Denn mit Jesus hatte eine neue Schöpfung begonnen. Er, der Stärkere, ist gekommen und bezwingt den Starken. Er wäscht ihre Herzen rein. Mit dieser bestandenen Versuchung wurde der geistlichen Welt etwas angekündigt. Der Niedergang des Reiches des Teufels hat begonnen. Denn der wahre König ist gekommen und weitet seine Herrschaft aus. Er hat damit schon begonnen. Und darum sprechen wir so oft, wenn es um Gottes Reich geht, über den Schon-Jetzt-Aspekt. Es ist nahe gekommen, es ist aber noch nicht in seiner Vollkommenheit da. Aber es ist schon gesichert. Weißt du, wer dein König ist? Hast du diesen König als deinen Mittler? Wenn nicht, dann ist das, was Gott von dir fordert, das, was Johannes verkündigt hat, es ist das, was Jesus verkündigt hat. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und wenn du dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hast, weißt du, wer dein König ist? Er ist dein mitleidender Mittler. Du kannst in der Identifizierung Jesu mit seinem Volk Trost schöpfen. Weil vergiss nicht, an wem Markus dieses Evangelium geschrieben hat. Die verfolgten Christen, die unter Druck standen, ihren Glauben zu leugnen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, fasst Mut. Seid euch in den tiefsten Versuchungen gewiss. Die Engel dienten Jesus, als er unter den wilden Tieren war. Gott ist viel näher bei euch, als die Engel bei Jesus waren. Er hat seinen Geist gegeben, der in uns wirkt, der nicht nur den Glauben schenkt, aber ihn auch erhält. Und Jesus weiß genau, was euch begegnet. Und er kann mitfühlen, weil er durch das Gleiche gegangen ist. Er steht jetzt auch vor dem Vater und tritt für uns ein. Jedes Mal, wenn du versagst, kannst du nicht tiefer fallen als in seine liebevollen Arme. Seine Gnade umgibt dich in jeder Herausforderung, in der du stehst. Weil Christus sich mit seinem Volk identifiziert und ihre Sünde auf sich genommen hat, und am Kreuz dann auch für sie bezahlt hat, kannst du dich jetzt mit Christus identifizieren, weil von nun an seine Gerechtigkeit dir gilt. Wenn du weißt, wer dein König ist, dann kannst du in der Gewissheit ruhen, dass trotz allem, was dir widerfährt, du sicher bist. Weißt du, wer dein König ist? Amen.